heute, wir haben ein großes Kapitel vor uns, Römer Kapitel 8. Ich habe hier auf der Folie wieder die Gliederung von den drei Kapiteln. Wir haben Kapitel 6, der Gerechtfertigte und die Sünde, warum ein Leben in der Sünde nicht in Frage kommt. Das war zuerst geklärt worden in Kapitel 6. Und Kapitel 7, da ging es um das Gesetz, der Gerechtfertigte und das Gesetz. Und heute geht es um den Heiligen Geist, der Gerechtfertigte und der Heilige Geist. In diesem Kapitel haben wir zuerst einmal in den Versen 1 bis 16 das Thema, dass es dem Gerechtfertigten nun möglich ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Also, wir haben das Problem Sünde und wir haben die Lösung, der Heilige Geist. Das sind diese ersten 16 Verse. Es ist möglich, nach dem Willen Gottes zu leben und die Lösung ist der Heilige Geist. In dem zweiten Teil, dann ab Kapitel 8, Vers 17, im zweiten Teil von Kapitel 8, dort geht es dann um die Schwachheit. Jetzt geht es um das Sündenproblem, dann geht es um die Schwachheit. Hier ist die Lösung der Heilige Geist, was die Sünde betrifft, und was die Schwachheit betrifft, ist auch die Lösung der Heilige Geist. Das werden wir dann noch sehen. Wir wollen zuerst lesen die ersten beiden Verse, oder wir können vielleicht sogar die alle vier Verse lesen, was hier blau ist. Ich kann das gerade vorlesen hier. Ich habe hier den Text auf die Folie gebracht, weil er ein bisschen sich unterscheiden könnte von der Übersetzung, die Sie gerade haben. Also von daher können Sie jetzt vergleichen mit Ihrer Bibel und mit diesem Text, den ich hier habe. Das ist ein Versuch aus dem griechischen Text möglichst wörtlich zu übersetzen. Also wir lesen Vers 1. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Jesus Christus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Vers 3. Denn was das Gesetz nicht vermochte, es war ja schwach durch das Fleisch, das machte Gott möglich. Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als das Opfer für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit das Gerechte des Gesetzes oder die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist jetzt ein langer Satz und er geht eigentlich noch weiter, aber er ist von sehr, sehr großer Wichtigkeit. Wir wollen uns das jetzt ein bisschen langsam anschauen. Also es geht darum, dass Paulus sagt, dass es jetzt dem Gerechtfertigten möglich ist, nach dem Willen Gottes zu leben. In Kapitel 7 hat es den Anschein, es ist unmöglich, ich schaffe das nicht. Und da in Kapitel 7, ab Vers 7 bis Vers 25, kommt kein einziges Mal der Heilige Geist vor. Von Vers 7 bis Vers 25 beschreibt er das Dilemma des Menschen, der auf sich selbst gestellt den Willen Gottes gerne tun möchte. Und er merkt, dass er es einfach immer wieder, irgendwann schafft er es nicht. Und es wird hier beschrieben, was genau dann geschieht, wenn man sündigt. Nicht eine Phase im Christenleben, sondern eine ganz einfache Beschreibung und Analyse dessen, was geschieht, wenn man sündigt. Und er stellte fest in Römer 7, dass in ihm, das heißt in seinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich schon, aber tun, vollbringen, konnte ich nicht. Und er stellt fest, dass in ihm ein Prinzip, ein Kraftgesetz vorhanden ist, das ihn immer wieder zum Sündigen hinzieht. In seinem Denken hat er den guten Willen oder das Wort Gottes hat er in seinem Denken und er möchte es gerne tun, aber irgendwann sündigt er dann doch wieder gegen das Wort Gottes. Und dann stellt er fest, es gibt ein Gesetz in ihm, das widerstreitet dem Gesetz in seinem Denken. Also er hat in seinem Denken, will er das Gute tun und in seinen Gliedern tut er das Böse. Wer wird mich erlösen? Wer wird mich befreien von dem Leibe dieses Todes? Sagte er dann in Vers 24. Und die Antwort ist, der Herr Jesus Christus, er ist die Lösung. Paulus geht also hier in Stufen vor, der möchte den Christen zeigen, es gibt ein Siegesleben, das heißt, es gibt die Möglichkeit, nach dem Willen Gottes zu leben. Und es geht aber nicht so wie in Kapitel 7, in dem man auf sich selber gestellt ist, sondern es geht nur durch den Heiligen Geist. Also es heißt hier, es ist dann nun keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also was hier gesagt wird, ist, dass der Mensch, der in Christus ist, für den gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung. In Jesus Christus, für diejenigen, die in Jesus Christus sind. In Jesus Christus, wir hatten das schon, in Jesus Christus bedeutet, durch den Glauben mit Jesus verbunden sein, verwachsen sein. Durch den Glauben, wenn wir an Jesus glauben, dann gilt, dass der Herr Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und es gilt, dass wir mit ihm gestorben sind. Gott hat uns durch den Glauben mit dem Herrn Jesus verbunden. Und der Tod des Herrn Jesus gilt jetzt als unser Tod. Und jetzt ist das Neue, jetzt bin ich in Jesus Christus hineinversetzt. Das heißt, er ist jetzt mein Leben. Er ist meine Umgebung. Er umgibt mich. Ich bin in ihm drinnen. Und dadurch, dass ich in ihm bin, für alle diejenigen, die in ihm sind, gibt es keine Verurteilung. Das heißt, keine Verdammnis. Christus hat uns befreit. Wir müssen nicht verloren gehen. Wenn wir in Christus sind, sind wir Gerettete. Und hier wird noch etwas hinzugefügt, wenn Sie genau schauen. Es ist keine Verurteilung für die in Christus, die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das kommt dann in Vers 4 noch einmal. Vers 4, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Es gibt ein paar Bibeln, vielleicht haben Sie solch eine Bibel, wo das nicht drin steht, dieser Satz. Aber die meisten Handschriften haben das. Ein paar griechische Handschriften, ich glaube 6 griechische Handschriften haben das nicht. Und deshalb fehlt es in manchen Handschriften, in manchen Übersetzungen. Aber bei uns in der Luther-Übersetzung, in der alten Luther-Übersetzung und in der Schlachter-Übersetzung ist es vorhanden. Also, und es ist auch, die meisten Manuskripte haben das. Also wir haben hier schon den richtigen Text. Also es gibt gar keine Verurteilung für die in Christus Jesus, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wieso? Na, für die, die nach dem Fleisch wandeln, gibt es schon eine Verurteilung oder wird es eine geben, wenn sie so weiterhin tun, wenn sie so weitermachen. Denn wenn jemand nach dem Fleisch lebt, dann ist er in Gefahr, dann ist er im Begriff zu sterben. Schauen Sie mal Vers 13, wir gehen jetzt ein bisschen voraus. Schauen Sie mal Kapitel 8, Vers 13 an. Da sagt Paulus, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn also jemand sagt, nein, ich lebe nicht nach Jesus Christus, ich lebe jetzt nach meinen eigenen Lüsten und ich kümmere mich jetzt nicht mehr um das Wort Gottes, was es sagt, ich tue einfach so, wie mir das vorkommt und wie mein Fleisch es will, der lebt gefährlich. Es steht hier, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriffe zu sterben. Das heißt, dann seid ihr auf dem Weg in Richtung Tod. Und würden wir da nicht umkehren, wäre das ein furchtbares Ende. Ja? dann könnte man dahin enden, dass man schlussendlich das Christsein aufgibt. Und wenn man das Christsein aufgegeben hat, dann ist man kein Christ mehr. Und Nicht-Christen gehen, wenn sie sterben, verloren. Wenn ich auf der Straße zum Blankenheimer Dorf fahre, wo komme ich dann an? Ja, in Blankenheimer Dorf. Das heißt, normalerweise, wenn ich nicht umkehre inzwischen. Ja. Aber wenn ich die Straße gewählt habe, die mich zum Blankenheimer Dorf, jetzt ist sie ja gesperrt, die eine Straße darunter, aber es nehmen wir an, diese kürzeste Strecke, ja, wir fahren da und dann kommen wir dort an. Ja. Aber im Geistlichen ist es auch so, wenn ich mich auf den Weg des Fleisches begebe und darauf bleibe, dann ende ich im Verderben. Wer auf das Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Galater 6, Vers 7, glaube ich, steht das. Also, wir dürfen nicht einfach sagen, ich lebe jetzt nach dem Fleisch. Ja? Und wir dürfen das, er sagt, das ist eine Gefahr. Deshalb fügt er hier in Vers 1 hinzu, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also jemand, der in Jesus Christus ist, soll jetzt nicht nach der alten Weise des Fleisches weiterleben, sondern nach der Weise des Geistes. Wenn jemand einen Weg einschlägt, der aus Jesus Christus herausführt, dann darf er nicht überrascht sein, wenn er eines Tages aus dem Herrn Jesus Christus draußen ist, ja, wenn er nicht mehr in Christus ist. Ich weiß, es gibt unter Christen verschiedene Auffassungen. Die einen sagen, man kann gar nicht mehr abfallen. Und die anderen sagen, doch, man kann wieder abfallen. Aber es ist so, wenn jemand, wie Paulus hier sagt in Römer 8, Vers 13, wenn jemand sich auf den Weg des Fleisches begibt, dann wird er sterben. Nicht physisch. Physisch sterben wird jeder. Da braucht er nicht sagen, dann wird er sterben. Sterben wird sowieso jeder. Aber es geht nicht um das körperliche Sterben. Es geht hier um das geistliche Sterben. Wer nach dem Fleische lebt, ja, der endet im ewigen Tod, wenn er so weitermacht, weil er schlussendlich aufhört, auf Jesus Christus zu vertrauen. Und wenn man nicht mehr auf Jesus Christus vertraut, dann ist man nicht mehr ein Christ. Und wenn man nicht mehr ein Christ ist, dann ist man, und so stirbt, dann ist man verloren. Wenn man zurückkehrt, ist das was anderes. Dann hat man Gott wartet ja darauf, dass wir zurückkehren. Also, diese Frage mit dem Abfall, die wird öfters diskutiert unter Christen. Es gibt solche, die Christen, die glauben, dass es nicht möglich ist, dass wiedergeborene Menschen wieder zu Nichtchristen werden. Aber ob man das glaubt oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, dass es Christen gibt, die leider so leben, dass sie schlussendlich so enden, dass sie keine Christen mehr sind. Das zeigt die Erfahrung auch. Manche sagen dann, ja, der war nie Christ gewesen. Das ist nicht richtig. Also es gibt eindeutige Beweise von Menschen, die ganz klar Christen waren und dann nicht mehr Christen waren, als sie schlussendlich den Glauben aufgegeben haben. Bei Hymenäus ist das auch so. Hymenäus war ein Christ. 1. Timotheus 1, Vers 20. Und Paulus hat ihn sogar zur Züchtigung übergeben, dem Satan, dass er gezüchtigt würde. Und er hat sich nicht zurechtweisen lassen. Und dann wurde er schließlich eine Gefahr für andere. Er wurde ein Ketzer, ein Heretiker, ein Irrlehrer und der eine, der den Glauben der anderen zerstört. 2. Timotheus 2, Vers 17 und 18. Also Hymenäus ist ein ganz klares Beispiel von einem, der ein Christ war, ein wiedergeborener Christ war, der gezüchtigt wurde und gezüchtigt werden nur die eigenen Kinder. Wenn Gott jemand züchtigt, züchtigt er nicht die fremden Kinder. Waren also eigene Kinder, Gott züchtigte ihn. Das hat aber nichts gebracht. Und schlussendlich finden wir ihn auf der Seite der Feinde des Evangeliums, ja, der den Glauben etlicher zerstört. Hymenäus und Philetus. Also der Christ, ein Christ als Christ kann nicht verloren gehen. Bitte verstehen Sie mich richtig. Ein Christ als Christ kann nicht verloren gehen. Warum? Wenn ein Christ stirbt, wird er nicht verloren. Warum? Weil er in Christus ist. Ein Christ ist jemand, der in Christus ist. Und Christus ist jemand in Christus, dann gibt es keine Verdammnis für ihn. Ja? Wenn aber ein Christ zu einem Nichtchristen geworden ist und wenn der stirbt, dann geht er verloren. Die Frage ist also nicht, ob ein Christ verloren gehen kann. Er kann sowieso nicht verloren gehen. Die Frage ist, ob ein Christ abfallen kann. Und das lehrt die Schrift eindeutig, dass ein Christ abfallen kann. Und wenn man abgefallen ist und nicht Buße tut, dann geht man verloren, wenn man so stirbt. Verstehen Sie? Es wird oft nicht genau gesprochen unter Christen. Der Christ wird bewahrt durch Glauben. Ja? In Kolosser 1, Vers 23 steht, dass die Christen, ruft der Apostel Paulus die Christen auf, dass sie Glauben, am Glauben festhalten sollen. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 23, ich lese das gerade vor. Es geht hier darum, dass Gott sie vor sein Angesicht stellen wird. Vers 23, wenn ihr wirklich im Glauben bleibt, gegründet und gefestigt und nicht abbewegen lasset, euch nicht abbewegen lasset von der Hoffnung der guten Botschaft, die ihr gehört habt, die verkündigt wurde in der ganzen Schöpfung. Also hier sagt er, wenn ihr im Glauben bleibt. Oder in 1. Korinther 15, Vers 2, 1. Korinther 15, Vers 2, das Evangelium, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, welcherlei Wort ich euch als Evangelium sagte. Es sei denn, dass ihr vergebens zum Glauben gekommen seid. Also wenn ihr festhaltet, wenn ihr das Evangelium festhaltet, das Wort, und zwar so, wie ich es euch gesagt habe, dann werdet ihr gerettet durch das Wort. Wenn ihr es nicht festhaltet, dann werdet ihr zu Nichtchristen. Und Nichtchristen werden nicht gerettet. Also die Schrift lehrt das eindeutig. Die Rettung ist in einer Person, in Jesus Christus. Wenn jemand gläubig ist, dann darf er auf Jesus Christus vertrauen und dort ist er sicher. Und wenn wir auf Jesus vertrauen, dann gehen wir nicht verloren. Das ist wunderbar. In Sprüche 18, Vers 10 steht, der Name des Herrn ist ein Gerechter, ist ein starker Turm oder eine starke Burg. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der Gerechte versteckt sich in der Burg. Und die Burg heißt Jesus. Und wenn ich in der Burg bin, dann bin ich in Sicherheit. Würde ich aus der Burg herausgehen und den Herrn Jesus verlassen und sagen, ich will nicht mehr dich haben, Herr Jesus, ich möchte wieder in die Welt, dann bin ich nicht mehr in Sicherheit. Dann bin ich auf dem Weg zum Verderben. Also dann verstehen wir uns da. Die Schrift lehrt also eindeutig, dass man abfallen kann. Aber wenn wir glauben, dann wird der Herr uns durchbringen, wird der Herr uns tragen, der Herr hat alles für uns getan. Die Rettung ist rein aus Gnade. Aber das war jetzt ein kurzer Ausflug. Gehen wir wieder zurück zu Römer 8. Also wir lesen da in Vers 1, es ist da nun gar keine Verurteilung für die in Christus Jesus, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Für Menschen, die sich also auf Jesus Christus verlassen, nicht auf ihr Fleisch und nicht nach dem Fleisch wandeln, das heißt nicht nach ihren Lüsten leben, gibt es keine Verurteilung. Denn, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also das Gesetz des Geistes, was heißt denn das jetzt? Das Gesetz des Geistes, das ist das andere Gesetz, das dem Gesetz der Sünde und des Todes gegenübersteht. Wir haben ja gestern, ich habe das gestern mit meinem Kugelschreiber gemacht, ich habe gesagt, wir haben eine Kraft. Der Kugelschreiber, wenn ich den loslasse, fällt er hinunter und er zieht, warum fällt er hinunter? Weil hier eine Kraft, die zieht den Kugelschreiber nach unten, das ist die Schwerkraft. Und weil das immer wieder geschieht, nennt man das ein Gesetz der Schwerkraft, ein Kraftgesetz. Aber wenn ich jetzt hier den Kugelschreiber so halte, fällt er nicht hinunter. Warum nicht? Jetzt sind nämlich zwei Kräfte da. Eine Kraft, die drückt nach unten, und eine andere Kraft, die drückt nach oben, und die, die nach oben drückt, ist stärker als die, die nach unten drückt. Also ich nenne das jetzt die Hebekraft meines Armes. Ja? Mein Arm hat eine Hebekraft, der hebt diesen Kugelschreiber, und diese Kraft ist stärker. Und das ist auch ein Gesetz. Dieses Kraftgesetz drückt nach oben. Und so haben wir also zwei Gesetze. Wir haben ein Kraftgesetz nach unten und eins nach oben. Und hier haben wir auch zwei Gesetze. Wir haben das Gesetz der Sünde und des Todes, das drückt nach unten. Und wir haben das Gesetz des Geistes, des Lebens, das drückt nach oben. Oder wie soll ich sagen, es drückt nicht nur, es ist fast wie ein was Lebendiges. Ja? Aber gemeint ist, wir haben jetzt zwei Kräfte. Und der Heilige Geist ist die eine Kraft und die Sünde, die mich zieht, diese Neigung zur Sünde, die andere. Und deshalb muss ich nicht sündigen, weil jetzt eine zweite Kraft in mein Leben gekommen ist. Wenn ich also in Christus Jesus bin, wenn ich Christ bin, dann bin ich in Christus. Und dann lebe ich in dem Bereich des neuen Lebens, das er geschaffen hat. Da kommt der Heilige Geist in mein Leben. Der Heilige Geist ist niemand anderer als Jesus Christus selber. Der Geist Jesu, der Geist Gottes ist der Geist Jesu, der Geist Christi. Wenn der in mir ist, dann habe ich eine starke Kraft in mir. Und das ist der Schlüssel für mein Heiligungsleben. Also genau hier ist die Lösung. Das eine Kraftprinzip des Geistes machte mich frei von dem anderen Kraftprinzip der Sünde und des Todes. Die Sünde führt ja immer zum Tod, deshalb ist es ein Gesetz des Todes. Für Römer 8, dieses Kapitel Römer 8 ist für manche so schwer, weil sie irgendwie sich nicht auf Jesus Christus konzentrieren. Es gibt Christen, die denken nach Regeln, Regelchristen. Und man könnte auch sagen, die denken nach Gesetzen, die sind konzentriert auf das Gesetz statt auf Jesus Christus. Und die haben dann Schwierigkeiten. Wir dürfen nicht einfach nur die Regel vor Augen haben und das Verbot und das Gebot, sondern wir müssen eine Person vor Augen haben. Die Person heißt Jesus Christus. Die Person ist unser Leben. Wenn jemand in Christus ist, dann ist Christus sein Leben. Wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus nicht hat, hat das Leben nicht. Das Leben ist eine Person, Geschwister. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt der Herr Jesus. Das einzige Leben, das es schafft, so zu leben, wie Gottes will, ist das Leben vom Herrn Jesus. Und genau dieses Leben haben wir bekommen durch die Wiedergeburt. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist er deshalb, weil er mit dem neuen Leben von dem Herrn Jesus in Verbindung steht. Würde er von dem neuen Leben des Herrn Jesus sich wieder trennen, dann wäre er wieder keine neue Schöpfung. Ja? Dann hat er das rückgängig gemacht. Das wäre der Abfall von Christus. Aber wenn der normale Christ, ja, der vertraut auf Jesus Christus. Und wenn er auf Jesus Christus vertraut, dann ist das Leben des Herrn Jesus in ihm. Und dieses Leben, das ist das einzige Leben, das es schafft, Gottes Gebote zu halten. Das Leben von Jesus Christus. Was muss ich also tun? Ich muss auf Jesus Christus schauen. Ich muss mich auf ihn verlassen. Und muss mir ihn vor Augen halten. Von ihm her kommt die Kraft. Ich muss mich nach ihm aus orientieren. Wenn ich jetzt mich nur nach Regeln orientiere, dann machen mich die Regeln kaputt. Ich schaffe es nicht irgendwann. Ja? Aber wenn ich auf den Herrn Jesus Christus schaue, wenn ich lerne, mich nach ihm auszurichten, dann wird es funktionieren. Es gibt Christen, die denken nur so, ja, was darf man und was darf man nicht. Die schauen nicht auf Jesus, sondern sie schauen nur auf das, was man darf und was man nicht darf. Da haben sie ihren Katalog. Und was darf ein Christ und was darf er nicht? Und wie weit darf er gehen? Wie weit, was ist die letzte Millimeter, wie weit darf man gehen? Ja? Die sind die solche Christen sind gefährdet. Warum? Weil sie sich nicht auf Jesus Christus verlassen. Sie haben den Herrn Jesus Christus aus den Augen verloren. Das Christenleben ist ein Liebesleben. Ein Leben der Liebe zu einer Person. Das ist wie in der Ehe. Was ist eine Ehe? Eine Ehe ist nicht ein Katalog von Dingen, die man jetzt tun muss, weil man verheiratet ist. Das ist nicht Ehe. Das wäre furchtbar. Eine Ehe lebt davon, dass hier zwei Menschen sich lieben und sie haben gelernt, füreinander da zu sein und sich einander zu vertrauen. Das ist eine echte Ehe. Und wenn das verloren geht, dann ist die Ehe gefährdet. Geistlich ist es auch so, dass die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung der Liebe. Die ganze Beziehung besteht aus Liebe. Die Substanz dieser Beziehung ist die Liebe. Und deshalb achtet der Christ auf den Herrn und denkt, was gefällt dem Herrn? Was hat er gern? Er achtet nicht auf die Regeln, sondern achtet auf die Person. Und dann interessiert er sich für diesen Herrn. Also, er fragt nicht, ist es erlaubt oder verboten? Ich frage meine Frau auch nicht, ist es erlaubt oder verboten, dass ich mit den Schuhen reingehe oder nicht? Was wäre das für eine Ehe? Ich merke, meine Frau, die ärgert das, wenn alles schmutzig wird, wenn ich mit schmutzigen Schuhen hereingehe und einen ganzen Dreck mitbringe von der Straße, dann überdenke ich, meine Frau hat das nicht gerne, dann muss sie doppelt so viel putzen. Und ich merke es vielleicht sagt sie mir es auch, könntest du nicht ohne diese schmutzigen Schuhe hereingehen. Ja? Und dann richte ich mich danach aus, ja? Weil ich sie liebe, deshalb mache ich das. Nicht, weil es verboten ist. Ja? Das heißt, ich schaue, was sie möchte und was sie nicht möchte, aber meine Motivation ist immer die Liebe. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Ich schaue, was er möchte und was er nicht möchte, aber meine Motivation ist die Liebe. Wenn das fehlt, dann wird alles schwierig. Paulus sagte mal in 2. Korinther 5, Vers 9, wir bemühen uns, ich muss das zitieren, 2. Korinther 5, Vers 9, infolgedessen ist es unser Streben, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind. Er sagt, wir haben den Eifer, wir möchten solche Menschen sein, die ihm wohlgefallen. Genauso ist es ja in der Ehe. Wir haben eine Beziehung der Liebe und wir möchten, dass der andere sich freut. Herr, ich liebe dich und ich möchte heute ganz für dich da sein. Bitte führe mich. Und was gefällt dir und was gefällt dir nicht? Gibt es ein paar Dinge bei mir jetzt, was dir nicht gefällt? Dann bitte zeig es mir, damit ich mich entsprechend ändere. Der geistlich gesinnte Christ lebt für Christus und nicht für sich selber. Aus Liebe zu Gott wird man dann sensibel, das heißt feinfühlig, für das, wie Gott es haben möchte und wie Gott denkt und was Gott will, was ihm gefällt. Dann wird man auch sensibel für die Geschwister. Denn wenn ich Gott liebe, dann liebe ich auch meinen Nächsten, meinen Bruder, meine Schwester. Das heißt, diese Liebe, die Gott ausgegossen hat, die prägt mich jetzt. Und das, was wir heute so brauchen in der Gemeinde Jesu, ist diese Sensibilität für den Herrn und auch füreinander. Also, das war jetzt ein bisschen wieder ein Ausflug, aber zurück, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin frei. Ich bin frei, um jetzt dem Herrn Jesus aus Liebe zu dienen. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von den zwei Leuten, die geheiratet haben. Ich meine zwei Ehepaare. Das erste Ehepaar, das ist die schlechte, wie es nicht gehen soll. Und das war so, die Frau heiratet und der Mann, der heißt Gesetz. Und er kommt zu ihr und sagt, du Frau, ich möchte das Essen so haben am ersten Tag nach der Hochzeit. Ich möchte das Essen so haben, wie es im Kochbuch geschrieben steht. Genauso, wie es das Kochbuch sagt. Und wenn du das nicht so machst, dann ist es aus. Schluss. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Frau dann gekocht hat. Es muss genauso sein nach Kochbuchart. Die andere Ehe, da heißt der Mann Gnade. Die haben geheiratet und dann sagt der Mann zur Frau, du, ich freue mich so über dich. Und weißt du, wenn wir jetzt dann essen werden und du kochst mir was zum Essen, könntest du das so machen, wie das Kochbuch, wie es im Kochbuch steht, dass das Essen genauso wird, wie es im Kochbuch steht. Und weißt du was? Ich habe Koch gelernt und ich zeige dir, wie das geht. Ich habe da alle Rezepte auswendig und ich stehe dir bei. Und immer wenn du mich brauchst, helfe ich dir, das Essen so zu machen, wie es das Kochbuch sagt. Und die Frau geht mit voller Freude an die Arbeit. Sie hat ja einen Helfer zur Seite. Versteht ihr? Das sind die zwei Ehen. Das Gesetz fordert etwas und das ist alles. Das sieht, nur die Forderung ist da und die Drohung, wenn es nicht so ist, ist es aus. Die Gnade Jesu Christi, die kommt und da steht Christus neben mir und in mir und bei mir und tut alles, was ich brauche. Das Gesetz des Geistes des Lebens machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes, sodass ich jetzt also nicht mehr ein Sklave bin. Und ein Sklave, wie ein Sklave handeln muss, sondern jetzt darf ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Ich muss jetzt nicht mehr der Sünde dienen. Ich habe jetzt einen neuen Herrn. Und wir müssen uns nicht mehr von dem Trieben unseres Leibes bestimmen lassen, sondern ich darf den Herrn Jesus lieben. Vers 3. Jetzt kommt die Erklärung, das war die Hauptaussage, Vers 1 und 2, es gibt keine Verurteilung. Jetzt kommt die Erklärung, Vers 3 und 4, wie geschieht denn jetzt die Befreiung, wie sieht denn das aus? Nun, da haben wir zwei Dinge. In Vers 3 wird gesagt, dass Gott etwas getan hat, und zwar in Christus hat er was ganz Entscheidendes getan, Vers 3 und Anfang von Vers 4. Und dann in Vers 4 am Ende steht etwas, was wir nun zu tun haben. Also ich lese jetzt mal Vers 3. Denn was das Gesetz nicht vermochte, oder man kann auch übersetzen, was dem Gesetz nicht möglich war, Klammer auf, es war ja schwach durch das Fleisch, das machte Gott nämlich möglich, ja, das machte er möglich. Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und als Opfer für die Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit das Gerechte oder die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Dieser letzte Satz, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist, das ist das, was wir zu tun haben. Alles andere hat Gott getan. Also wir sollen nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Das ist das, was wir tun. Alles andere hat Gott getan. Und das ist das Entscheidende. Das, was dem Gesetz unmöglich war oder was das Gesetz nicht vermochte, was ist das? Das Thema ist, wie werde ich ein Mensch, der Gott wohlgefällig lebt? Wie werde ich frei von der Sünde? Wie werde ich ein Mensch, der heilig und gerecht lebt? Das Gesetz hat nicht die Kraft, aus mir einen heiligen Menschen zu machen. Das, was das Gesetz nicht konnte, nämlich aus mir mich zu verändern, aus mir einen heiligen Menschen zu machen, das hat Gott möglich gemacht. Er hat die Grundlage gelegt. Er hat seinen Sohn gesandt. Und dieser ist gestorben für die Sünde. Er wurde ein Opfer für die Sünde. Ein Sündopfer. Und er verurteilte die Sünde im Fleisch. Er hat stellvertretend das Urteil auf sich genommen. Sodass jetzt das, was das Gesetz fordert, in mir erfüllt wird. Wie? in mir, der ich nicht nach dem Fleisch wandle, sondern nach dem Geist. Also Gott hat etwas getan, er hat die Grundlage gelegt, er hat seinen Sohn geschickt auf diese Erde, der ist für mich gestorben, der ist auferstanden von den Toten, der ist in den Himmel aufgefahren und dann hat er den Heiligen Geist geschickt. Das hat alles Gott getan. Er hat den Herrn Jesus geschickt und er hat den Heiligen Geist geschickt. Alles hat er getan und jetzt ist es möglich. Warum? Weil jetzt dieser Geist in mein Leben hineinkam, durch den Glauben. Und jetzt ist es möglich, so zu leben. Was muss ich tun? Nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen in Ihrer Übersetzung steht. Vielleicht schauen Sie in Ihre Bibel hinein, in Vers 3. Ich habe gemerkt, dass die Übersetzer hier ein bisschen sich schwer tun. Denn hier steht, denn was das Gesetz nicht vermochte, weil es war ja schwach durch das Fleisch, das Gott, so steht es, das Gott, da fehlt das Zeitwort, das Verb. Das tat Gott oder das machte Gott möglich, muss man eigentlich sagen. Ja. Das, was dem Gesetz nicht möglich, was das Gesetz nicht möglich machte, das machte Gott möglich. Das Gesetz machte es nicht möglich, dass ich ein heiliger Mensch werde. Das Gesetz hat nur gefordert. Aber Gott hat es möglich gemacht. Und wie? Indem er den Herrn Jesus sandte und indem er den Heiligen Geist sandte. Zwei Dinge hat Gott getan. Er hat die Grundlage geschaffen durch das Kreuz und er hat den Heiligen Geist geschickt. In mein Herz hinein, in das Herz jedes Gläubigen. Und was muss der Gläubige tun? Das steht in Vers 4 am Ende, nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ist das verständlich? Sind hier zu Fragen? Sie dürfen jetzt gerne Fragen stellen. Weil ich merke, der Satz ist für manche nicht ganz klar. Paulus hat hier hat hier den Satz ein bisschen gekürt, wie soll ich sagen, stichwortartig gepresst, konzentriert, kondensiert, hat er den Satz. Also er sagt sehr viel mit sehr wenigen Worten. Das, was dem Gesetz nicht möglich war, nämlich mich einen heiligen Menschen zu machen, aus mir einen heiligen Menschen zu machen, das machte Gott möglich. Er schickte den Herrn Jesus, seinen eigenen Sohn, in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde, das heißt, er hat so ein Fleisch angenommen, wie wir Menschen, mit einer Ausnahme. Er, in ihm wohnte nicht die Sünde. Er nahm ein Fleisch an, ja, Fleisch, Leib, nahm er an. Er ist ähnlich unserem Leibe, aber eine Ausnahme. Ohne Sünde. Das heißt, in ihm war die Sünde, bitte, Sünde Einzahl. Die Kraft war nicht da. In ihm war nicht die Kraft, die ihn zum Sündigen zieht. Ja, dann sagt man jetzt, ja, dann hat das der Herr Jesus doch viel einfacher gehabt. Der hatte keine Kraft, die ihn zog. Moment, er hat es nicht einfacher gehabt. Der Herr Jesus wurde versucht, genauso wie wir versucht werden. Also in gleicher Weise versucht wurde er, sagt Hebräerschreiber, wie auch wir versucht werden. Aber mit einem Unterschied. Bei ihm kam die Versuchung von außen, von dem Satan. Bei uns kommt die Versuchung von innen, von unserem Fleisch. Wenn wir versucht werden, dann werden wir von den Lüsten des Fleisches und von innen her versucht. Als der Herr Jesus versucht wurde, kam der Satan, so wie bei Adam, kam ja auch der Satan zu Eva und hat was eingeflüstert oder hat von außen her versucht. Wir sollen nicht sagen, ja, der böse Satan, der versucht mich. Nein, wir werden versucht von unserer eigenen Sünde, die in uns ist. Vor allem, wir werden gelockt. Jakobusbrief steht das, Kapitel 1. Von der Lust. Das heißt also, der Herr Jesus wurde echt versucht. Aber der Herr Jesus blieb ohne Sünde. Das heißt, er hat nicht gesündigt. Und er wurde das Opfer für die Sünde. Er hat sein Leben als Opfer hingegeben. Und er verurteilte die Sünde. Das heißt, er starb dafür. Er hat sie verurteilt. Er hat das Todesurteil auf sich genommen, das eigentlich wir bekommen hätten sollen. Er verurteilte die Sünde in seinem Fleisch, das heißt, indem er Mensch wurde und sein Fleisch auf Golgatha am Kreuz hingegeben hat. Also Gott selber verurteilte die Sünde, nämlich dort am Kreuz, in Jesus Christus. Und wie verurteilte Gott die Sünde? Indem er Jesus in den Tod gab. Dort am Kreuz ist die Verurteilung geschehen. Dort hat der Herr Jesus für die Gottverlassenheit geschmeckt. Dort hat er die Hölle für uns geschmeckt. Es ist deshalb keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Das ist wunderbar. Ja, aber der Herr Jesus Christus, er selber, in ihm war nicht Sünde. Er tat keine Sünde. Er hatte keinen sündigen Gedanken. Und als er versucht wurde, blieb er ohne Sünde. Er ist nicht aus der Abhängigkeit von Gott herausgetreten. Also, das hat Gott getan. Er schickte seinen Sohn. Und noch etwas hat Gott getan. Er schickte den Heiligen Geist. Warum? Mit welchem Ziel hat er das getan? Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt werden kann. Damit also jetzt in den Christen genau das geschieht, was sie bisher nicht tun konnten, nämlich ein gerechtes Leben zu führen. So gerecht, dass es absolut sündlos ist. Das kann nur Jesus Christus durch uns. Das können wir nicht. Wir können nicht Sieg haben über Sünde von uns aus. Aber der Herr Jesus Christus kam in unser Leben und er ist der Sieg. Und seine Kraft ist das Entscheidende. Was forderte denn das Gesetz? Steht hier, damit die Forderung des Gesetzes, die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt werde. Was hat denn das Gesetz gefordert? Was fordert das Gesetz? Du sollst, aber was ist die Zusammenfassung? Was ist das erste Gebot und das Wichtigste und die Zusammenfassung aller Gebote? Bitte? Die Summe des Gesetzes, bitte? Lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das sind alle Gebote zusammengefasst in einem. Lieben. Gerade da hatten wir unser Problem. Das schafften wir nicht. Ach, ich komme immer zu kurz mit der Liebe. Ich liebe immer zu wenig oder gar nicht. Ich bin egoistisch. Und dann merke ich es. Es ist nichts zu holen aus mir. Wie werde ich denn ein liebender Mensch? Ach, ich muss mich mehr zusammenreißen. Ich schaffe es immer wieder nicht. Römer 7. Keine Chance, keine Hoffnung. Der Herr Jesus kam in mein Herz und als Jesus Christus in mein Herz kam, kam der Heilige Geist, der Geist Christi. Und mit dem Heiligen Geist hat Gott was ausgegossen in unseren Herzen? Bitte? Die Liebe, Römer 5, Vers 5. Schauen Sie mal nach, Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch den Heiligen Geist kommt die Liebe herein, die Liebe von dem Herrn Jesus. Also die zentrale Forderung des Gesetzes ist in einem Wort zusammengefasst. Du sollst Gott lieben. Das steht übrigens in Römer 13 auch. In Römer 13, Vers 8, wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Vers 9, denn du sollst nicht Ehebruch begehen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, du sollst dich nicht gelüsten lassen. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist jetzt die zweite Gesetzestafel. Oder? Die erste Gesetzestafel Du sollst keine anderen Götter haben, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst kein Bildnis machen, den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst den Tag des Herrn heiligen, du sollst die Eltern ehren. Dieses ist zusammengefasst in dem einen Wort, du sollst Gott lieben. Also wir haben Gottesliebe und Nächstenliebe. Aber die Nächstenliebe steckt in der Gottesliebe. Denn man kann nicht sagen, ich liebe Gott und ich liebe den Nächsten nicht. Das geht nicht. Also wenn man Gott liebt, wer Gott liebt, der liebt auch den Nächsten. Das heißt, die Zusammenfassung des ganzen Gebotes ist tatsächlich, du sollst Gott lieben. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist also die Liebe die Erfüllung und die Summe des Gesetzes. Römer 13, Vers 10. Galater 5, Vers 13. Durch die Liebe leistet einander Dienst, denn das ganze Gesetz wird in einem einzigen Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Hebräer 8, Vers 10. Gott sagt, ich gebe meine Gesetze in ihr Denken und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Hebräer 8, Vers 10. Gott schreibt jetzt bei dem Christen das Gesetz ins Herz, ins Innere hinein. Wie? Durch den Heiligen Geist. Und das ist die Liebe. Ja, und wie geschieht das jetzt, dass in mir die Erfüllung des Gesetzes erfüllt wird? Vers 4, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. Das heißt, ich muss jetzt was tun. Was muss ich tun? Das ist gar nicht viel. Im Geist wandeln. Ich muss meine Augen auf den Geist gerichtet halten, auf den Herrn Jesus, den Geist von Jesus Christus. Ich muss lernen, auf ihn zu vertrauen. Ich muss lernen, eine Beziehung zu pflegen mit diesem Geist. Mein Geist und der Geist von dem Herrn Jesus, das sind zwei Geister. Und ein Geist, das sind Personen, das sind Persönlichkeiten. Und eine Beziehung zwischen Persönlichkeiten, es geht um eine Beziehung zwischen zwei Persönlichkeiten. Und das ist hier eine Liebesbeziehung. Das heißt, ich und der Herr Jesus, wir müssen eine Liebesbeziehung pflegen. Und wenn wir das tun, dann wird Kraft da sein. Dann wird die richtige Motivation da sein. Und das, was wir heute oft, das Problem, das wir heute oft haben, in den Gemeinden, in den Familien, in den Ehen, ist, dass wir Menschen haben, die Christen haben, die ihre Augen vom Herrn Jesus weggelenkt haben, auf irgendwelche Dinge. Sie haben den Herrn Jesus aus den Augen verloren. Und was haben wir dann? Lauter Probleme. Dann tun wir Buße und kommen wieder zum Herrn Jesus und sagen, Herr, es tut uns leid. Und dann zeigt uns der Herr Jesus wieder neu, dass wir ihn brauchen und dann geht es wieder gut. Weil wir uns dann wieder an den Herrn Jesus klammern. Und was kommt dann? Dann denken wir, ich brauche ihn doch nicht so eng. So eng mit Jesus muss ich nicht. Ich mache es doch wieder selber. Und dann haben wir wieder Probleme. Das ist wie bei den Israeliten. Ja? Wenn sie an den Herrn sich klammerten, dann ging es gut. Und wenn sie den Herrn verließen, dann ging es ihnen schlecht. Das heißt, was Christen lernen müssen heute, ist einfach eine Beziehung zu pflegen zum Herrn Jesus, eine Beziehung der Liebe. In Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26, möchte ich was vorlesen. Hesekiel 36, Vers 26, sagt Gott zu den Israeliten im Alten Testament, dass er sie eines Tages zurückführen wird. Aus der Gefangenschaft von Babylon. War gar nicht lange, 70 Jahre, hat er sie zurückgeführt. Und dann, wenn er sie zurückgeführt hat, aus der Gefangenschaft von Babylon, dann wird alles neu werden. Und da hat er ihnen versprochen, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Und ich werde das Herz von Stein aus eurem Fleisch auf die Seite tun. Und ich werde euch ein Herz von Fleisch geben, ein weiches Herz heißt das. Ja? Und meinen Geist gebe ich in euer Inneres. Und das werde ich tun, damit ihr in meinen Geboten wandelt und meine Rechte bewahret und sie tun werdet. Er sagte, oh wartet, es kommt eine herrliche Zeit. Es kommt ein zweiter David und der zweite David, der wird König sein. Und der wird dem Heiligen Geist, wenn der zweite David kommt, dann kommt der Geist. Und wenn der Geist kommt, dann kommt der Geist in euer Inneres hinein. Und dieser wird euch von innen her erneuern. Der wird euch weich machen. Der wird meine Gesetze in euer Herzen schreiben. Und er wird einen neuen Bund aufrichten. Und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wunderbar. Und was war? Die kamen zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und der zweite David kam nicht und der Geist kam nicht und der neue Bund kam nicht und sie mussten warten. Aber die Erwartung war groß. Und dann kam er, der zweite David, der Sohn Davids. Und dann kam er und hat einige Jünger um sich geschart. Und dann hat er den neuen Bund geschlossen mit diesen Jüngern. Er hat gesagt, dieses Blut, das ich vergieße für euch, das ist die Basis für den neuen Bund. Ich schließe einen neuen Bund in diesem Blut mit euch. Und dann ging er ans Kreuz. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Also auferstanden. Ist auferstanden, dann ist er in den Himmel aufgefahren. Und dann hat er den Heiligen Geist ausgegossen. Und da kam der Geist in die Herzen dieser Israeliten und hat sie weich gemacht und hat begonnen, das Gesetz der Liebe hineinzuschreiben in die Herzen. Und dann wurden das mehr und mehr und mehr Israeliten, die den Herrn Jesus aufnahmen. Und so wurde das Volk neu, bis zum heutigen Tag. Die Heiden kamen auch hinzu und Menschen aus Blankenheim und Blankenheimer Dorf kamen auch hinzu. Und jetzt schreibt der Herr dieses Gesetz in die Herzen hinein. Und jetzt wird etwas von Jesus Christus sichtbar, von seiner Art. Das ist Christentum, das ist Christenleben. Von innen her wollen wir jetzt den Willen Gottes tun und nicht nur das, wir wollen ihn tun, sondern wir haben jetzt eine Kraft in uns und die Kraft ist der Herr Jesus. Und solange ich auf den Herrn Jesus vertraue und mich an ihn klamme und sage, ja, ohne dich könnte ich nicht, dann geht's. Und sobald ich ihn wieder aus den Augen verliere, dann funktioniert es nicht. Das Gesetz des Geistes des Lebens machte mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes, sodass ich also jetzt nicht mehr sündigen muss. Ich muss nicht mehr nach dem Fleischeslust leben. Ich muss nicht mehr nach meinen Launen leben. Ich muss nicht mehr jammern, wenn ich Kopfschmerzen habe. Und ich muss nicht mehr mich von meinen Trieben des Leibes bestimmen lassen. Und ich muss nicht mehr murren, weil mir die Füße kalt sind oder weil es zieht. Oder ich muss nicht mehr unfreundlich sein, weil der andere so unfreundlich ist. Und nicht mehr zornig sein und ungeduldig und ärgerlich reagieren, weil die Kinder mich ärgern. Und weil ich jetzt gerade keine Zeit habe und das Telefon läutet und an der Tür steht jemand und die Waschmaschine piepst und die Kinder schreien. Ich muss jetzt nicht mehr menschlich reagieren, ich kann göttlich reagieren. Der Herr Jesus macht mich innerlich ruhig. Ich klammere mich an ihn und in dem Moment, wo ich mich klammere an ihn, merke ich, ich brauche gar nicht selber. Der Herr Jesus hilft mir. Aber wichtig ist, dass ich mich an ihn klammere. Also das ist hier gemeint, dass das Gesetz, dass die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt wird, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Er arbeitet in uns, wenn wir nach ihm, nach dem Geist uns ausrichten. Es geht also um Personen. Vielleicht sagen Sie Geist, das klingt so komisch. Geist, das ist nichts Greifbares. Hier sitzen lauter Geister. Und wenn Sie verheiratet sind, dann sind Sie verheiratet mit einem Geist. Das ist der Geist Ihres Ehemannes oder Ihrer Ehefrau. Die eigentliche Beziehung geht nämlich von Geist zu Geist. Wenn wir sprechen miteinander, spricht nämlich mein Geist zu Ihrem Geist und Ihr Geist zu meinem Geist. Der Körper, das ist die äußere Hülle. Aber die eigentliche Persönlichkeit ist der Geist. Und der Geist Christi ist auch so, nur hat er keinen Körper. Das heißt, wir pflegen eine Beziehung. Darum geht es. Wir wandeln nach dem Geist, heißt, wir richten uns nach dieser anderen Person aus und wir klammern uns an ihn und vertrauen ihm. Nicht nach dem Fleisch, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Jetzt noch ein paar Gedanken. Schauen wir uns noch den nächsten Vers an. Vers 5. Es geht hier, Paulus sagt jetzt einiges über das Wesen des Fleisches und über das Wesen des Geistes. Was heißt es, nach dem Fleisch wandeln? Und was heißt es, nach dem Heiligen Geist zu wandeln? Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Aber die, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede. Weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertänig, denn es vermag das auch gar nicht. Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Vermögen nicht Gott zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern ihr seid im Geist. Unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein Eigentum. Mal bis hierher. Wir werden morgen uns dann noch Zeit nehmen, diese Verse, aber ich möchte ein paar Gedanken heute schon dazu sagen. Was heißt es, nach dem Fleisch zu wandeln und was heißt es, nach dem Geist zu wandeln? Wir haben schon gesagt, das Fleisch, das ist nicht nur der Leib, das ist mehr, das ist all das Ausgerichtetsein nach dem Diesseitigen, nach dem Irdischen, nach der Umgebung, nach dem, was meine fünf Sinne, was ich mit meinen fünf Sinnen, wo ich mit meinen fünf Sinnen in Kontakt treten kann. Ausgerichtet sein nach dem Irdischen, nach dem Hier und Jetzt, nach den Lüsten dieser Welt, nach der Umgebung, sodass man so lebt, dass es hauptsächlich, dass es bequem ist oder dass man egoistisch lebt. Ja? Wir entscheiden, wie wir reagieren. Ob ich jetzt fleischlich, menschlich reagiere, wie alle Menschen in der Welt, oder ob ich göttlich reagiere. Wir entscheiden, wie wir jetzt handeln, wie wir jetzt reden. Wir müssen uns fragen, wer bestimmt mich? Bestimmt mich der Heilige Geist oder bestimmt mich die Lust und Laune meines Fleisches? Wovon lasse ich mich bestimmen? Ich fahre mit dem Auto oder wir fahren mit dem Auto und jemand schneidet uns da rein, so fährt uns da vor die Nase und wir müssen auf die Bremse springen. Was machen wir jetzt? Schreien wir jetzt los? Bist du verrückt und was erlaubst du dir eigentlich und so weiter? Ja? Oder reagiere ich göttlich? Bleibe ruhig. Du bist am Telefon und alles ist durcheinander und du hast großen Stress und die Kinder sind stressig und jeder will was von dir. Wie reagierst du jetzt? Ich halte es nicht mehr aus, lasst mich in Ruhe. Oder reagiere ich wieder göttlich, wie der Herr Jesus reagieren würde? Sag, Herr, hilf mir, alles nach der Reihe zu machen. Ich kann es nicht gleichzeitig, aber du kannst mir jetzt helfen, ruhig zu bleiben. Und dann nach der Reihe. Nach dem Fleisch wandeln oder nach dem Geist wandeln? Nach dem Geist wandeln heißt, sich nach der Welt des Heiligen Geistes ausrichten, nach der Art des Heiligen Geistes ausrichten, auf ihn schauen, auf ihn vertrauen, auf seine Kraft vertrauen, in seiner Kraft handeln. Nach dem Geist leben heißt nicht einfach, dass man meint, jetzt braucht man irgendeinen Impuls vom Heiligen Geist, da muss man jetzt was einflüstern. Das ist und das läuft nicht so. Gott wirkt über unser Denken. Gott wirkt über das, was wir in der Bibel lesen. Er prägt uns durch das sein Wort und wir lassen uns vom Heiligen Geist prägen. Und so lernen wir, so zu denken, wie Gott denkt. Nach dem Geist leben heißt, dass man sich interessiert für die Dinge des Geistes. Er steht hier in Vers 5, die, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Sinnen heißt denken, sich ausrichten nach. Die, die nach dem Heiligen Geist ausgerichtet sind, die denken an das, was den Heiligen Geist interessiert, was zum Heiligen Geist gehört. Ja, was gehört zum Heiligen Geist? Der Herr Jesus, der Vater, das Reich Gottes, das Evangelium, die Gemeinde, die Menschen der Gemeinde, die Liebe, der Friede, die Freude, die Geduld, die Freundlichkeit, die Gütigkeit, die Sanftmut, das ganze geistliche Leben, die Dinge des Geistes, das ist die geistliche Welt. Die Dinge des Fleisches, das ist die fleischliche Welt. Jetzt ist die Frage, wonach richte ich mich aus? Das heißt ja, die nach dem Fleisch sind, also die nach dem Fleisch ausgerichtet sind, die nach dem Fleisch leben und wenn das ihr Lebenselement ist, was sind das für Leute? Das sind Leute, die denken, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Das heißt, auf die Dinge, die zum Fleisch gehören. Die sind ausgerichtet nach den fünf Sinnen, die sind ausgerichtet nach den Launen und Lüsten. Der Heilige Geist hingegen, der ist da, um mich an die himmlische Welt zu erinnern. Der Heilige Geist ist da, um mich zu erinnern, ich bin da. Es gibt eine andere Welt hinter dieser Welt, die unsichtbare Welt. Und du lebe jetzt von der unsichtbaren Welt her. Die Welt des Himmels ist ganz nahe, Geschwister. Der Himmel ist nicht weit, weit, weit oben. Der Himmel ist ganz, ganz nahe. Diese zwei Welten, die himmlische Welt, die geistliche Welt und die leibliche, materielle Welt, die sind ineinander verzahnt, verquickt. Der Herr Jesus ist gegenwärtig. Wir dürfen nicht meinen, der Himmel, das ist immer riesengroße Entfernungen. Nein, der ist ganz nahe, der Herr ist nahe in jeder Hinsicht. Und der Heilige Geist will mich an diese himmlische Welt erinnern, gerade dann, wenn ich Stress habe. Gerade dann, wenn ich mir nicht bewusst bin, dass er da ist. Und er will, dass ich aus dem Wort Gottes heraus lebe. Dann muss ich mich natürlich füllen mit dem Wort Gottes. Das heißt, ich muss schauen, dass ich am Morgen meine Bibel lese oder vielleicht noch am Mittag irgendwann oder einen Bibelvers mitnehme und auswendig lerne oder beim Busfahren den Bibelvers noch anschaue. Jedenfalls, ich kann mich prägen lassen von dem Wort Gottes. Dann werde ich denken wie Gott. Wenn ich mich prägen lasse vom Radio und vom Fernsehen und vom YouTube und von den Massenmedien, dann werde ich mit der Zeit so denken, wie die Massenmedien wollen, dass ich denke. Aber wenn ich mich von Gott prägen lasse und von seiner Art, wird das anders sein. Das heißt, hier ist die Kraft. Ich darf nicht meinen, wenn ich nur ein bisschen, weiß nicht, 5 Minuten am Tag beschäftige mich mit Gott und dann habe ich meine stille Zeit abgehakt und jetzt geht's Leben los, jetzt gehen wir ins Leben rein und am Abend nochmal 5 Minuten. Wenn ich so lebe, darf ich mich nicht wundern, dass ich Probleme habe, dass ich nicht weiterkomme. Das Wort Gottes und der Herr Jesus, das muss mir eine beständige Realität sein. Vielleicht sagen sie, ja, das kann ich nicht, ich muss arbeiten und ich muss mich konzentrieren in der Arbeit. Man kann sich auch in der Arbeit konzentrieren und trotzdem bewusst sein, dass der Herr Jesus da ist. Man kann eine halbe Sekunde zum Herrn Jesus beten und ihn bitten, dass er mir hilft in der Arbeit, die ich gerade mache oder dass er mich ruhig macht oder dass er, man kann immer wieder Stoßgebete zum Himmel schicken und man merkt, der Herr, der ist eine Realität. Der Nehemia, was hat er gemacht? Er hatte einen ganz wichtigen Job. Er war einer der wichtigsten Leute des Königs. Er war der Mundschenk des Königs. Und dieser Mundschenk, das waren Vertrauensleute, denn wenn der so einer könnte den König ja vergiften, oder? Und dieser Nehemia dort am Königshof, er hatte ein großes Anliegen. Das war Jerusalem. Es lag in Trümmern und er wollte. Und er hat zu Gott gefleht, dass Gott ihm doch einen Urlaub bekommt vom König und dass er mal nach Jerusalem reisen kann. Und da lesen wir, eines Tages schaut ihn der König an und sagt, warum bist du so traurig, Nehemia? Was ist los mit dir? Und dann heißt es, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Der hat gleichzeitig zu Gott gebetet und zum König gesprochen. Das nennt man ein Stoßgebet, oder? Mitten in der Arbeit. Jetzt musst du reden. Herr, hilf mir, dass ich jetzt mein Anliegen dem König unterbreiten kann. Und zwar so, dass er mir den Urlaub gibt. Das heißt, das war im Leben drinnen. Seine Beziehung zu Gott war sehr eng. Und Hiskia, was hat er gemacht? Er war mitten im Beruf. Der war vom Beruf König. Die Könige haben es auch manchmal schwierig, vor allem wenn der Sanherib kommt aus Assyrien und ihm da einen Brief schickt und er sagt, du wirst nicht mehr lange leben. Ich werde Jerusalem dem Erdboden gleich machen und du musst so machen, wie ich will. Was hat der Hiskia gemacht? Der ist mit dem Brief zum Herrn gegangen und hat den Brief den Herrn vorgelegt. Er breitete den Brief vor dem Herrn aus. Bitte schön, Herr, lies dir das mal durch, was der König da schreibt. Er lebte mit Gott. Und das ist gemeint. Das sind hier Menschen, auch in David. Bei David findet man das auch sehr stark. Und wir haben es noch leichter im Neuen Bund, weil der Heilige Geist ist ständig in uns. Das war bei den anderen nicht der Fall. Der Heilige Geist ist ständig da. Und er will mich erinnern an das Wort Gottes. Er will mich erinnern, dass meine Gedanken bei Gott bleiben und dass ich auf den Herrn vertraue. Und dann erlebe ich Kraft. Dann erlebe ich, es ist ja gar nicht so schwierig, ruhig zu bleiben, wenn man geärgert wird. Es funktioniert. Warum? Nicht wegen mir, sondern wegen dem Herrn Jesus, wegen der Verbindung zum Herrn Jesus. Weil etwas von seinem Leben zum Ausdruck kommt. Sind Fragen? Vielleicht sagt man wieder, jetzt lass mich mal denken. Ja, das können wir gerne. Morgen werden wir dann uns noch hier weiter mit diesen Versen befassen. Und am Sonntag möchte ich dann noch deinen letzten Abschluss machen über Römer 8, Sonntagvormittag. Wir schauen dann, wie weit wir kommen. Dann machen wir hier Schluss wieder und beten wir wieder.